schon etwas kühl heute Morgen, etwas schattig, wie wir sagen. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann wollen wir uns erwärmen lassen von der großen Liebe Gottes. Das ist heute das Thema dieses Gottesdienstes. Und ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir wollen miteinander das Morgenlied singen: Früh am Morgen Jesus geht und vor allen Türen steht. 583, alle 5 Verse. Unser Herr, du willst jetzt unter uns sein. Du suchst unsere Gemeinschaft. Du suchst unsere Nähe. Und wir erschrecken, weil dann uns erst bewusst wird, nicht nur wie unvollkommen unser Leben ist, sondern wie viel Schmutz an uns ist. Komm zu uns, Herr, und reinige uns und öffne uns die Augen, dass wir deine heilige Liebe erkennen. Wir fühlen uns oft so allein gelassen, so unverstanden, so ungeliebt und erkennen deine heilige, große und mächtige Liebe nicht. Wir wollen dir danken, dass du uns schon geliebt hast, bevor wir geboren wurden, dass du uns nie losgelassen hast, auch in der Schuld nie, und dass es keinen Augenblick auch heute gibt und keine noch so böse Sache, die uns von deiner großen Liebe ausschließen könnte. Gib doch, dass jeder von uns heute sich erwärmen lässt von deiner großen Liebe. Gib uns dafür offene Ohren, dass wir dein Wort richtig erkennen und verstehen und dass deine Liebe uns aufweichen und verändern kann. Wir bitten dich darum. und all das andere, was uns noch ganz persönlich bewegt, wollen wir dir jetzt alles in der Stille sagen. Bis nahe allen denen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir hören nun den Choral: Herzlich lieb hab ich dich, o Herr. Paulus hat die Liebe beschrieben. Und es haben manche Leute immer wieder das so verstanden, das darf man ja, dass man seine Lisa anschaut und sagt, gelt wir zwei, wir lieben uns doch. Schön, wenn man das tut, aber wir Christen haben noch mehr Liebe gefunden als nur bei der Lisa, in der Liebe Jesu. Noch viel tiefere Liebe und viel gewaltigere Liebe. Und das, was Paulus beschreibt, ist die göttliche Liebe, die ihm widerfahren ist. Ich lese aus 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wir würden heute sagen, dann wäre ich nichts mehr als eine demolierte, rostige Blechbüchse, die scheppert. Wenn ich noch so schön reden kann, aber der Liebe nicht habe. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen schenkte und wenn ich meinen Leib hingeben würde, um Ruhm zu gewinnen und hätte die Liebe nicht, so würde mir es nichts nützen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verletzt nicht den Anstand. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich vielmehr an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, während doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, Denn unser Wissen ist Stückwerk und unsere Prophetie ist Stückwerk. Wenn aber kommen wir das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindisch war. Wir sehen jetzt nur undeutlich, wie in einem trüben Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und dann singen wir miteinander, ich bete an die Macht der Liebe. Das ist ein Vers in diesem Lied 527, die Verse 4, 5 und 7. Unser Predigttext steht in Markus 12, Vers 28 bis 34. Und es trat ein Schriftgelehrter zu Jesus, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Vorweggegangen war das Gespräch mit den Sadduzäern, die da so eine religiöse Frage gebracht hatten. Sie wissen das mit der Auferstehung und den sieben Ehen nacheinander und wem man dann da gehört in der Ewigkeit und dass das doch gewisse Probleme mit sich bringt. Und da hatte Jesus geantwortet. Und das hat dieser Schriftgelehrte gehört. Und als er merkte, dass Jesus ihnen klug geantwortet hatte, fragte er Jesus, welches ist das allerwichtigste Gebot? Jesus aber antwortete ihm, das wichtigste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und, das ist das Schma Israel, das tägliche Gebet eines Israeliten. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Verstand und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und der Schriftgelehrte sagte zu Jesus, Meister, du hast wahrhaftig recht. Er ist Herr allein und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn lieben mit ganzem Herzen, mit aller Einsicht und mit aller Kraft. Und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig geantwortet hatte, sagte er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte ihn noch weiter zu fragen. Herr, hilf uns, dass wir nicht fernbleiben von deinem Reich, sondern dass wir hineinfinden. Amen. Ein Mann wird uns heute beschrieben. Ein Mann, der Jesus eine Frage stellt. Ich habe lange Zeit auch gedacht, dieser Mann wäre einer dieser üblichen, trickreichen Fallensteller. Das steht ja in der Berichterstattung des Matthäus, er versuchte Jesus. Wir kennen das aus vielen Diskussionen, dass da einer sich so ein unlösbares Problem vorgenommen hat und einen letztlich nur reinlegen will. Aber das ist gut, dass Markus das auch noch erwähnt hat und erzählt hat und dann deutlich macht, dieser Schriftgelehrte ist kein solcher. Und dieses Versuchen darf man nicht so verstehen, als ob er Jesus hereinlegen wollte, sondern er ist ein Mann, der ganz vernünftig fragt. Ein Mann, der das wissen will und der wirklich Jesus testen will, ob Jesus ihm nicht doch noch den Sinn des Lebens geben kann. Das ist doch eine Ermutigung für uns heute Morgen, dass man zu Jesus seine Fragen bringen darf. Wenn die unnützen Frager, diese dümmlichen Frager abgewiesen werden, so will Jesus gerade Raum schaffen, dass die mit ihren ernsthaften Fragen doch kommen und dass man all seine Probleme und seine ungelösten Dinge doch mit ihm durchspricht. Ich will ihnen Mut machen. Nie ist Jesus abweisend, er hat Zeit. Er setzt sich gerne mit Menschen auseinander und besonders mit denen, die wirklich nach Klarheit suchen, die wirklich aus der Tiefe von innen heraus nach der Wahrheit fragen. Und darum gefällt mir dieser Mann, der uns heute Morgen die eine Frage stellt, was ist das Wichtigste? Darauf gibt Jesus drei Antworten. Das erste, wo man fündig wird. Auf der Suche nach dem Wichtigsten, wo man fündig wird. Heute denken wir wieder viel an die Erdölsucher, weil das Erdöl so knapp geworden ist und eine rare Sache ist. Da sind viele unterwegs in der Welt und die suchen. Ja, ja, es wird gesucht und gesucht nach diesem kostbaren Bodenschatz, um ihn zu finden. Aber die Leute, die sich da aufgemacht haben, die bohren nicht einfach Quadratmeter um Quadratmeter des Erdbodens ab oder des Meeresbodens, sondern die denken zuerst mal nach, wo kann ich finden? Da werden die Geologen befragt und dann wird, ja gestern Abend war das ein Bericht, unser Dr. Schack als Geologe, der hat da von Bolivien, von der Wassersuche berichtet, das ist ganz ähnlich. Da wird zuerst überlegt, wo ist denn überhaupt die Chance, dass man etwas finden kann, dass man fündig wird. Das ist keine Zufallssache. Und da können wir von diesen Erdölsuchern lernen. Wenn wir suchen nach dem Sinn des Lebens, nach der Wahrheit, nach den Antworten, die unserem Leben wirklich Gewicht und Sinn geben, das ist doch kein Zufallsunternehmen, dass man mal hier, mal da rumtastet oder wie mit der Stange im Nebel herumgreift. Wo muss man suchen? Wo ist die Stelle, da man finden kann? Ich las in diesen Tagen einen Bericht des China-Korrespondenten Herbert Kremp, 51-Jährigen, der nach 2 Jahren Auslandsaufenthalt zurückkam nach Deutschland. Und er sagt, wenn man so zurückkommt, wundert man sich ja über die Leute. Und erst von außen her sieht man, wie die sind. Und sein Urteil war, die Leute sind etwas dicker und pessimistischer geworden. Und dann sagt er, es wehe ein fortwährend ein klagender Ton an, seitdem er aus China zurück sei. Er umgebe ihn, dieser klagende Ton, verfolge ihn. Und man höre dauernd den Satz, auf nichts mehr könne man sich heute verlassen. Und wir haben uns noch nie so unglücklich gefühlt. Dass die Menschen heute mit den vielen Gütern, die man hat, mit dem hohen Lebensstandard, letztlich nicht das gefunden haben, was das Leben wertvoll und wichtig macht. Und man hat doch gesucht. Jeder von ihnen hat doch gesucht und wollte doch das Leben haben. Und mich belastet das besonders, dass viele Menschen auch in theologischen Fragen gesucht haben. In der Bibel vielleicht aufgeschlagen und durchgesehen und sie kamen nie weiter. Sie sind in Gottesdiensten gewesen, haben sich enttäuscht wieder abgewandt und sagen, ich habe es nicht gefunden, was mein Leben wertvoll und sinnvoll macht. Sie haben keine Antwort, keine Klarheit bekommen, alles blieb verschwommen. Da ist mir dieser Mann ein Vorbild. Dieser Mann hat den Mut, einfach Jesus zu fragen, was ist das Wichtigste? Machen Sie es doch auch so. Was ist das Wichtigste? Das ist doch eine unglaubliche Konzentration. Er sagt, Herr Jesus, ich will mich jetzt mit dir nicht über tausend und abertausend andere Dinge unterhalten. Ich will mich über das eine unterhalten, was für mein Leben von zentraler Bedeutung ist. Alles andere ist unwichtig. Die eine wichtige Sache, der springende Punkt will ich haben. Ob uns das überhaupt noch bewusst ist, wir beschäftigen uns oft mit Randfragen. Ich möchte Ihnen auch den Tipp geben, wenn Sie mit ungläubigen Menschen reden, unterhalten Sie sich doch nicht über die Geheimnisse der Schöpfung der Welt und unterhalten Sie sich doch nicht über Fragen des ewigen Lebens. Haben Sie doch den Mut, Menschen immer zu sagen, es gibt ein Wichtigstes. Das, wie gesagt, wissen die meisten Christen schon nicht mehr. Es gibt einen Punkt, von dem aus man alles andere begreifen kann. Und wenn man dort verstanden hat, wird einem das andere auch klar. Es gibt einen Schlüssel zum Verstehen. Wenn man den Schlüssel hat, dann kommt man hinein und dann begreift man plötzlich. Das gefällt mir so an diesem Mann, dass er einfach sagt, Herr Jesus, red nicht von diesem und jenem, red von der Hauptsache und die will ich wissen und die will ich haben. Und Jesus gefällt das. Da hat Jesus nicht gesagt, du musst zuerst 5 Jahre einen Kurs bei mir besuchen und dann musst du mal ganz still dabei sitzen, sondern Jesus sagt, es gibt im christlichen Glauben eine Sache, die steht im Mittelpunkt und die muss man haben und dann hat man alles. Und wenn einer mit dem Verstehen einsetzen will, dann muss er da anfangen. Ich wollte das unserer pessimistisch gewordenen Generation in Deutschland noch einmal sagen. Wenn wir evangelisieren, wenn wir Missionen treiben, das Wichtigste, das soll jetzt in den Mittelpunkt gestellt werden. Das ist meine große Sorge, ob viele Menschen nicht immer von dem Komplizierten, von uns Theologen, irgendwo abgeschreckt sind. Die machen so viele Sätze, die machen so viele komische Worte, die reden in Fremdwörtern, das begreift man alles nicht. Wenn Jesus redet, im Neuen Testament ist alles ganz, jetzt darf ich sagen, simpel, einfach, unkompliziert, ganz direkt. Und das hat Jesus an vielen Stellen seiner Predigt immer wieder und immer wieder betont. Eins ist Not. Nicht vielerlei, nicht viele Dinge, die man haben muss. Eins ist Not und das eine muss man haben und das eine muss man kennen. Und dieses eine soll im Mittelpunkt unserer Verkündigung stehen. Dieses eine, das soll unsere Gemeindearbeit treiben. Dieses eine soll im Vordergrund stehen, unübersehbar, unaustauschbar. Aber nun habe ich Sie lange auf die Folter gespannt und werden Sie fragen, was ist das eine? Und da zitiert Jesus nur das Alte Testament. Gott lieben, Gott lieb haben. Also die Antwort Jesus wie ein Hammer. trümmert ein. Gott lieben, wie eine Mutter ihr Baby liebt, wie einer sein Schnucki-Schätzlein liebt. Lieben, das ist doch ein Wort, das versteht doch jeder. Und Jesus sagt, wenn du fragst, was dein Leben sinnvoll macht, ich kann dir sagen mit einem Satz, mit zwei Worten, Gott lieben. Ja, aber wirklich, so lieben, ja, ja, so lieben. Über alle Dinge lieben. Was sind diese Gespräche doch dumm, wo man sich unterhält, ob es überhaupt einen Gott gibt oder wo einer sagt, er glaube auch an Gott und er fühlt sich deshalb schon ganz religiös. Das ist doch nichts. Jesus sagt, es geht doch darum, Gott lieben. Dass Gott gibt, das ist kein Problem. Das weiß jeder. Und wer es nicht weiß, der macht die Augen zu. Aber Gott lieben! Und nun ist doch das für uns so furchtbar, wenn Jesus diese Antwort gibt. Gott lieben! Wir sagen vielleicht noch, ich kümmere mich um meine Familie, ich möchte danach trachten, mein Leben ordentlich zu führen. Aber wir haben das doch ausgeklammert. Gott lieben, Gott über alle Dinge lieben, dass er an der ersten Stelle unseres Lebens steht. Wer kann denn das ertragen? Aber Jesus sagt, darin liegt doch der Sinn unseres Lebens. Wenn wir heute mit älteren Menschen sprechen, immer wieder auch bei Christen kommt die Frage, wozu? Wozu ist dieses Leben im Siechtum zum Beispiel noch sinnvoll? Ein alter Mensch, der liegt nur noch in seinem Bett. Wozu? Was ist das Leben da noch? Welchen Sinn hat es noch? Kann doch nicht mehr arbeiten, ist auf die Hilfe anderer angewiesen. Sie kennen doch diese Frage, was macht da das Leben noch sinnvoll? Erst an dieser Randstelle können wir ja wirklich prüfen, was macht das Leben sinnvoll. Und da sagt Jesus, immer, ob jung oder alt, das Leben ist nur sinnvoll, wenn Gott geliebt wird. Und das kann ein alter Mensch auch, wenn er nimmer arbeiten kann. Und darum ist das Leben auch eines alten Menschen wertvoll. Und ein Behinderter, der kaum auf 5 zählen kann, der kann Gott lieben. Und darum ist sein Leben wertvoll. Vielleicht noch wertvoller als unser Leben, die wir uns so viel drauf einbilden. Und darum steht er noch viel näher am Herzen Gottes. Weil Jesus sagt, das Wichtigste vor allem anderen, was überhaupt eine Rolle spielen kann, ist lieben, Gott liebhaben. Und wenn wir dann sagen, aber es gibt doch noch so viele andere Dinge, die in unserem Leben wichtig sind. Nein, nein, nein. Was ist deine Arbeit ohne Liebe zu Gott? Alles auf die Seite geschoben. Ich möchte ein Bild wählen. Stellen Sie sich mal vor, eine Mutter würde ihr Baby nicht lieben, sondern sagen, ich liebe doch die Windeln oder ich liebe doch die Schülein von meinem Kind, aber das Kind selber, das ist mir nicht klar. Nein, das Äußere kann es doch nie sein. Unsere Arbeit, die Natur, das alles sind doch nur Hülsen der Liebe Gottes, das ist doch nur die Umhüllung. Er will doch geliebt sein. Und umgekehrt müssen wir sagen, nur wenn ich Gott liebe, dann auf einmal kriege ich von dort her einen neuen Zugang zu den anderen Dingen, dass Gott mir diese Natur schenkt. Dann kriege ich ein Verhältnis zu meiner Lebenszeit, zu meiner Lebenskraft. Dann kriege ich einen Zugang zu Mitmenschen, den mir Gott in mein Leben hineinstellt. Dann kann ich doch den lieben, weil Gott seine Hand über den hält. Dann begreife ich, dass Gott mir auch Leben gibt. Das ist der Schlüssel zum sinnvollen Leben. Gott lieben. Gott lieben, das ist das, was er von uns fordert. Nun können Sie sagen, ich liebe alles Mögliche, ich liebe die Musik, ich liebe die Kunst, ich liebe das Vergnügen, ich liebe das Gute, was Sie auch lieben. Ohne Liebe zu Gott bleibt dies alles leer. Sie hängen an Dingen, die Sie nicht satt machen. Und der Paulus ging noch viel weiter und sagt, und wenn Sie ein edler Mensch sind und alle Ihre Gabe den Armen geben, wenn Sie ein Humanist werden und alles opfern, und wenn Sie irgendwo Ihr Leben im Dienst verschleißen an den Elenden und Armen und haben keine Liebe, sind nicht durch und durch von der Liebe Gottes durchdrungen, so ist nichts Nütze. Nichts Nütze. Also das war zuerst die Frage, wo muss man suchen? Hat Jesus einen Punkt markiert und sagt, da, in der Bibel steht's, ganz klar ist der Weg gewesen, wo man suchen muss. Nach dem Wichtigsten im Leben, wo man auf den Punkt kommt, wo man Sinn bekommt in sein Leben. Das Zweite, was ich Ihnen sagen will, das ist eine vernichtende Entdeckung. Eine vernichtende Entdeckung. Der Frager war tief beeindruckt. Wenn er Jesus hätte hereinlegen wollen, dann hätte er jetzt eine knifflige Diskussion angefangen. Das hat er nicht getan. Er gibt Jesus recht und sagt, ja, das stimmt. Und sagt, was du sagst, ist richtig geredet. Ein ganz aufrichtiger Mensch. An dieser Stelle hätte ich mich noch gewunden. Ich hätte mich versucht herauszudrücken und gesagt, nein, nein, ob man das so billig sagen kann. Und ist das nicht oberflächlich oder ist das nicht einseitig geurteilt? Der Mann ist großartig, dieser Schriftgelehrte. Er gibt Jesus recht und sagt, ja, Herr, das ist mehr als Opfer, Brandopfer und Dankopfer, wenn man wirklich Gott über alle Dinge liebt. Da sieht man, wie ehrlich der war, wie offen, wie gründlich. Denn das, was Jesus gesagt hat, ist eigentlich eine vernichtende Sache. Wer von uns kann denn dann noch von der Liebe reden? Manche reden ja noch so munter und heiter, dass die Liebe so wichtig wäre. Und die wissen gar nicht, dass es ein Hammer ist, der uns zerschlägt. Gott lieben! Da wird einem doch erst bewusst, wir sind maßlose Egoisten. Da ist das dicke Ich, das ein Recht fordert. Man kann sich ja gar nicht verströmen in der Liebe. Das geht ja gar nicht. Wir sind Schuldner. Und was Jesus da sagt, das kann ja nur einen verdammen und verurteilen. Da steht man da und sagt, Herr, ich habe da gefehlt, ich bin nicht korrekt, ich kann da nicht vor dir bestehen. Dann habe ich das Lebensziel nicht gefunden und dann werde ich ja schuldig am Leben. Aber das hilft ja gar nichts, deshalb wird das Lebensziel nicht jetzt ein bisschen anders oder ein bisschen geringer, sondern wir erreichen dieses Ziel ja gar nicht. Und Jesus hat es extra in seinem Zitat noch richtig gestellt. Es geht nicht darum, dass man Gott so ab und zu ein bisschen Sympathie entgegenbringt, sondern ihn liebt. Von ganzem Herzen. Umfassend. Und wenn ich mein Herz prüfe, dann ist oft ein Aufruhr und ein Geist des Murrens in meinem Herzen. Und wenn Sie jetzt die tiefen Psychologen fragen, was in der Tiefe unserer Seele, da heißt von ganzer Seele, da heißt es jetzt aufrichtig im Neuen Text früher von ganzer Seele, was ruht denn in der Tiefe unserer Seele an unheimlichen Aggressionen gegen Gott? Ich kann doch Gott gar nicht lieben. Da tief in uns steckt ein Beleidigtsein, eine Empfindsamkeit, eine Wehleidigkeit. Und darum sind wir mit Gott im Kriegszustand. Und von ganzem Gemüt ihn lieb haben. Da wäre ja der ganze Alltag voll Sonnenschein, wenn wir Gott lieb haben könnten von ganzem Gemüte. Und noch weiter ist klargestellt, dass diese Liebe Gottes gleichzeitig ja von mir verlangt, dass ich jetzt erkenne, um mich herum sind Menschen, denen auch die Liebe Gottes gilt. Und wenn ich Gott lieb habe, dann liebe ich die, die er lieb hat. Dann liebe ich die Familie Gottes. Dann liebe ich den Bedrängten bei mir und den, den ich sonst hasse und verachte, um der Liebe Gottes willen. Da legt er seine Hand auf den Nächsten und sagt darum, das ist richtig wissen, die Nächstenliebe kommt immer nur aus der Gottesliebe, sonst bleibt sie ein sehr heroischer Spruch, aber hat nie ernsthafte Bedeutung. Warum soll ich denn meinen Nächsten lieben? Der einzige Grund, dass ich meinen Nächsten liebe, ist, weil Gott ihn lieb hat. Sonst muss ich doch immer sagen, schaut ihn an, was das für ein komischer Geselle ist und wie gemein der mich behandelt. Aber um der Liebe Gottes willen ist der Nächste geliebt und ich darf mich um diese Verantwortung nicht drücken. Und wir können uns nicht herumwinden. Und da stehen wir nun vor diesem Mann, vor diesem Schriftgelehrten, der sucht. Und auf einmal merken wir, das geht ja gar nicht, das schaffe ich ja gar nicht. Was Jesus sagt, das ist gar nicht zu erfüllen. Und dieser Schriftgelehrte läuft weg und Jesus sagt, du bist eigentlich ganz nah dran, aber stehst doch noch vor der Türe. Und wenn einer die größten Taten tut, er steht immer noch vor der Türe und ist noch nicht drin. Ich bewundere viele, die noch viel mehr Liebe haben als ich. Und doch stehen sie auch nur vor der Türe und kommen nicht hinein ins Reich Gottes. Darum muss ich Ihnen zum Dritten noch sagen, was der einzig gangbare Weg ist. Das Wichtigste, und wie kommt man dahin? Da läuft dieser Mann weg und sagt, ja, dann ist ja alles für mich umsonst, dann komme ich nicht hinein. Warum hat er keine Augen jetzt zu sehen? Vor ihm steht Jesus und liebt ihn der er gar nicht lieben kann. Das ist doch das Evangelium. wenn Sie sagen, was ist das Wichtigste im Evangelium? Die Liebe Jesu. Das war genauso beim reichen Jüngling, wo der weglief und sagt, dann kann ich nicht mit dir gehen. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Und wie er ihn liebt. Das hat Jesus jedes Mal getan, wenn er einen Menschen gesehen und liebte ihn. So umfassend, noch viel wunderbarer als eine Mutter ihr Kind liebt. Und wenn Sie sagen, mich liebt keiner, dann leugnen Sie fortwährend einen Tatbestand, der in Ihrem Leben genauso erfahren werden kann. Jesus liebt Sie und wie er Sie liebt, obwohl Sie nie nach ihm gefragt haben, obwohl Sie ihn weggestoßen haben und liebt Sie, obwohl Sie ihn wieder mit Füßen getreten haben oder ihm ins Gesicht gespuckt haben und sagen, ich will doch deine Ordnungen, deine Gebote nicht, und er liebt Sie. Und das geht so weit, dass wir erst die Liebe Gottes richtig erkennen, wenn wir auf sein Kreuz schauen. Wenn Sie sagen, warum ist denn der liebe Gott lieb? Weil er sich opfert für unser Leben und sich mitten hineinstellt, damit die Schuld meines Lebens getragen wird, damit heute Vergebung bei mir ausgesprochen wird. Da laufen so viele Menschen herum, die tragen fortwährend ihr zerbrochenes Leben mit sich und haben Schuld. Da ist viel in ihrem Leben falsch gewesen, viel falsch gelebt gewesen. Und nun sind sie immer in der Flucht und wollen sich korrigieren, statt dass sie merken, ich darf vor der Liebe Jesu mein zerbrochenes Leben jetzt niederlegen. Er vergibt und er heilt. Er hat mich lieb. Und eigentlich ist dann die Liebe zu Gott nur ein Echo der Liebe, die in mein Leben fällt. Das ist sehr merkwürdig mit der Liebe überhaupt. Warum lieben sich zwei Menschen? Jetzt rede ich mal wieder von der irdischen Liebe. Dass irgendjemand einen da eben angeblinzelt hat und dann wurde das erwidert. Dann auf einmal ist da was aufgewacht und lebendig geworden. Da sagt einer, die hat mich da plötzlich so angesehen oder er hat mich so angesehen, je nachdem. Und dann auf einmal ist da bei mir was in Bewegung gekommen und dann habe ich da was entdeckt und gefunden. Die Liebe zu Gott, die wächst doch immer nur aus der großen Liebe, die Gott mir schenkt. Eigentlich hätte das schon im Alten Testament erkannt werden müssen, wo Gott sein Volk getragen hat, durchs Meer geführt hat, den Weg gebahnt hat durch die Wüste. Aber sie waren blind dafür. Wenn Sie Christ sein wollen, dann seien Sie ein Christ und wissen, was das Wichtigste ist, dass Jesus Sie liebt. Und er liebt Sie so mächtig und so stark, dass Sie sich nur dieser Liebe aussetzen brauchen. Ich habe den Mut, den Akzent so zu setzen, wie ihn Jesus gesetzt hat. Und jetzt brauchen Sie nicht an Gebote und an Pflichterfüllung denken, an das, was Sie tun müssen oder wie Sie selber Ihr Leben herausführen aus manchen verschlungenen, wirren Führungen, in denen Sie stehen. Ich rede zu Ihnen sehr konkret an dieser Stelle. Da, wo Ihr Leben gescheitert ist, sonst setzen Sie sich der Liebe Gottes aus und wissen, Jesus liebt mich und ich darf mein Leben ganz in seine Hand legen. Ich will nur wieder lieben, wie er mich geliebt hat. Da war einmal Jesus eingekehrt im Haus der beiden Schwestern Maria und Martha und die Martha ist rumgerannt und hat Pfannkuchen gebacken und Most aus dem Keller geholt und einen Tisch gedeckt und war völlig in Schweiß gebadet. Da unten ist ja ein bisschen heißer als bei uns heute im Oktober. Und dann kam sie herein und da sitzt das liebe Schwesterlein Jesu zu Füßen mit ihrem frommen Augenaufschlag. Ja, die hat sich ja geärgert. Jesus, das ist doch Unsinn. Da gibt es so Christen, die sitzen bloß da und schauen dir verklärt in die Augen. Man muss doch was tun im Christenleben. Und Jesus sagt, eins ist Not, Martha. Und der zu meinen Füßen sitzt und sich lieben lässt, der kann später lieben. Die Maria war nachher eine Frau voll großer Taten. Die Taten folgen von alleine nach. Wes das Herz voll ist, dem geht nicht nur der Mund über, sondern dem geht auch die Hand über. Weil er glückselig ist, wenn er in dieser kalten Welt etwas weitergeben darf von der unglaublichen Liebe, die er empfangen hat. Ich will schließen mit einem Bild unserer menschlichen Liebe noch einmal. Es gibt ja ganz wenig richtig glücklich verliebte Leute. Das liegt einfach daran, weil die Leute gar nicht wissen, was Liebe ist. Liebe ist heute ein Partnervertrag geworden und ich höre, dass junge Leute heute schon zum Notar gehen, bevor sie sich überhaupt verloben, weil da schon die Altensicherung geregelt wird und wie man sie verhält im Scheidungsfall. Das ist ganz toll, was da alles gibt. Eine merkwürdige Liebe, wo man schon gleich das Auseinandergehen wieder einprogrammiert. Ich denke an die wenigen, die noch wissen, was Liebe ist. Da sind so zwei und die lieben sich. Und da sagt der eine zu seinem Lieblingsschatz da an seinem Hochzeitstag und sagt, du darfst über mein Gehaltskonto verfügen, bist mein Schatz. Ich gebe dir alles. Darfst jederzeit mit meinem Auto fahren. Es gehört dir. Das ist die völlige liebende Übergabe, dass einer sagt, ich will nichts mehr für mich selber, ich gebe mich dir ganz in die Hand, du darfst über mich verfügen, ich will gar nicht mehr für mich behalten. Du kannst das viel besser, du kannst mir raten, du kannst mir sagen, was ich tun muss. Wenn Sie wissen wollen, was Liebe zu Jesus ist, genau das, Übergabe des Lebens, bis hin zu den Schlüssel des Autos, Herr Jesus, ich will es nicht mehr für mich haben, ich will es für dich haben. Ich will mein ganzes Leben bloß noch mit dir leben. Du kannst am besten nur noch über mich bestimmen. Und dann ist das ja so, wenn sich zwei Leute lieb haben, dann kommt der andere und sagt, könntest du nicht heute für mich noch das tun? Ja, für dich mache ich es doch gerne. Wenn ich was für dich tun kann, ist doch das Allerschönste. Und wenn man weiß, ich darf dem anderen eine Freude machen, Jesus lieben und den Nächsten mit dazu aus lauter Liebe, aus lauter Freude. Sie können diese Liebe nicht produzieren, sondern sie können nur still werden vor der Liebe, mit der Jesus sie liebt. Und dann still sitzen und sich bewegen lassen und sagen, er hat mich kalten Stein ganz erweicht. Und er hat mir seine Liebe wie mit Eimern ins Herz geschüttet. Und das ist ein Strom geworden, der weiterströmt. Wenn Sie sagen, ich fühle gar nichts, dann darf ich Sie einfach bitten, setzen Sie sich dieser Liebe aus. Und verfolgen Sie das, was Jesus alles für Sie schon getan hat. Dann werden Sie staunen, was in Ihrem Leben lebendig wird. Das ist der einzig gangbare Weg. Nächstenliebe, das Leben der Tat ist mit eingeschlossen. Es kommt aus der einen Quelle, aus der Jesusliebe. Und dann kann ich Ihnen sagen, dass ich auch die Fragen Ihres Lebens löse. Da stehen in der Bibel Dinge drin, wo man sagt, da kann man nur noch den Atem anhalten. Denen, die Gott lieben, müssen jetzt alle Dinge zum Besten dienen. Den anderen nicht, die Gott nicht lieb haben, denen gilt das nicht. Aber denen, die Gott lieben, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört, das hat der Herr denen bereitet, die ihn lieben. Lassen Sie sich lieben, damit Sie lieben können. Amen. Singen wir vom Lied, ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier, 254, die Verse 1, 2 und 4. beten. Du, unser lieber Herr, du Quelle aller Liebe, ja, wir haben oft gesucht an vielen vergänglichen Gütern und Lebensinhalten, Erfüllung zu finden und haben nichts gefunden. Wir sind dir so dankbar, dass du uns das Wichtigste zeigst, dass wir zu deinem Herzen durchdringen. Vergib uns unsere kalte Theologie, unsere kühle Frömmigkeit, mit der unser Glaubensleben auch nur eitle Pflichterfüllung und Gesetz war. Wir haben nie gemerkt, wie du uns mehr als ein Vater oder eine Mutter lieb hast und suchst in deine Liebe, in deiner Liebe, dass wir deine Kinder sind. Und da wollen wir einfach uns jetzt nur in deine Arme stürzen und dir danken, dass wir dort geborgen sein dürfen und dass das einmal genug ist, dass du uns hältst, dass du uns trägst und dass wir immer mehr von deiner Liebe nehmen dürfen, deiner unbegreiflichen, wunderbaren Liebe, deiner schenkenden Liebe und dass du dann unser ganzes Herz davon umwandeln kannst, dass wir weiter Liebe schenken dürfen, da überall, wo Menschen darauf warten. Lass das nie eine verkrampfte Sache bei uns werden, sondern lass das organisch aus deiner Liebe herausquellen. Gebrauche uns dazu als Zeugen deiner Liebe in Wort und Tat, so überall erkennen nur die Liebe. Es gibt keine Wahrheit ohne Liebe, kein Wort ohne Liebe, kein Dienen ohne Liebe. Herr, gebrauche uns jetzt auch dazu, dass Menschen dadurch erweicht werden und zu dir finden. Dass Menschen dies erfahren, die verzweifelt, die traurig, die ohne Sinn und Hoffnung in ihrem Leben sind. Gebrauche uns dazu, dass Menschen frei werden. Ich wollte dich auch bitten für unsere ganze Welt, in ihrer Zerrissenheit, in ihrem Unfrieden, in ihrer Ungerechtigkeit und die vielen Menschen, die leiden. Zeige du uns Wege, wo deine Liebe durch uns hindurchfließen darf, zu diesen Menschen, damit sie etwas von deiner Liebe erfahren. Wir bitten dich auch für das Werk der Diakonie in unserem Land. Segne du allen Dienst, der dort geschieht. Und bewahre du davor, dass es nur eine weitere Sozialarbeit wird, ohne Liebe. Du musst Liebe all den Mitarbeitern ins Herz geben, damit du selbst durch sie wirken kannst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch von dem Lied Ich will dich lieben, meine Stärke, 254, den letzten Vers, den 7. Dinge zum Bekanntgeben. Am letzten Sonntag war ja John Wilson bei uns aus Uganda. Es ist nun so, dass Kleiderspenden im Moment nicht benötigt werden, da gerade eine 500-Tonnen-Sendung aus Holland unterwegs ist und sie einfach Zeit brauchen, bis die verarbeitet werden kann. Aber ganz dringend notwendig wäre Bettwäsche. Und da war unsere Überlegung am letzten Sonntag, ob es nicht in manchen Wohnungen so ist, dass selbst sparsame Hausfrauen in Württemberg, schwäbische Hausfrauen, sich überlegen, ob sie nicht in ihrer Bettwäsche auf Pflegelicht umsteigen. Ich bin mit keinem Aussteuergeschäft verheiratet oder vermobbelt oder sowas, keine Sorge. Aber manche sagen da, wir haben sowieso umgestellt auf Pflegelicht, dann machen sie doch ihre Weißzeugschränke leer, wir machen eine 1000-Kilo-Palette, schicken wir, das geht jetzt über Nairobi direkt dorthin, es geht auch sicher, ganz sicher, weil es unter Zollverschluss transportiert wird und alles sichergestellt ist, würden wir das nach Uganda leiten. Es ist für die kirchlichen Heime und Häuser und Internate, die völlig leer geplündert sind. Und sie brauchen das dringend. Sie tun dort einen großen Dienst, also Bettwäsche jeder Art, soweit sie einigermaßen noch benutzbar ist. Sind wir sehr, sehr dankbar, wenn Sie die zur Verfügung stellen. Sie müssen das nicht tun, bloß die, die es wollen, sagen, es ist eine gute Idee, dann kann ich hier was umsetzen und das dient einem großen Zweck. Auch Wolldecken werden benötigt. Kaufen Sie keine, weil wir haben über das Diakonische Werk die Möglichkeit, um 18 Mark eine Wolldecke zu kaufen, die beste Qualität ist, dann eher Geld spenden, bevor Sie eine kaufen, weil das dort sehr günstig ist. Aber sonst gebrauchte Wolldecken, nur Bettwäsche und nur Kinderkleidung, sommerliche Kinderkleidung, keine Wintermäntel, auch Schuhe für Kinder bis zu 14 Jahren. Das wird noch dringend benötigt, das würden wir zusammenpacken. Nun haben wir keinen bestimmten Termin gesetzt. Wir würden das die nächsten 3 Wochen so lassen. Sie können die Dinge im Gemeindehaus unten ablegen oder gleich in die Garage tun, unten im Hof, hinten in der Kirche. Die haben wir jetzt frei für solche Dinge, dass wir es dann dort zusammenkommen lassen, wie Sie gerade hier das vorbeibringen können vor dem Gottesdienst. Das Porto brauchen Sie jetzt nicht zu bezahlen, da wir nicht mehr das teure Postporto haben, sondern das in einer Sammelsendung mit einer Spedition machen können. So sind wir zwar dankbar, wenn Sie da helfen, aber es ist keine Voraussetzung wie bisher bei unseren Kleidersammlungen. Also in den nächsten Wochen könnte man das noch abgeben. Die Sitzung des Kirchbauvereines für die Mitglieder ist am nächsten Sonntag um 11.30 Uhr im Stüble drüben. Das Opfer heute ist für das diakonische Werk bestimmt. Unsere Kirchenleitung auf ihren Plätzen liegen genaue Beschreibungen zu diesem Opfer, sodass ich nichts mehr hinzufügen muss. Gestern wurden in unserer Kirche 2 Ghanesen getraut aus Afrika. Herbert Otto Boateng, Orgelbauer, und Comfort Fianco, Lehrerin, beide aus Ghana, jetzt wohnen in der Sonnenbergstraße 8. Wir wollen auch an die beiden jungen Eheleute denken, dass Gott ihren Ehestand segne. Und sie auch hier erfahren lasse, wie das ist, wenn 2 Menschen einander finden und einander geholfen werden. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Siegfried Kaiser, kaufmännischer Angestellter, 52 Jahre, Stitzenburgstraße 1. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.